Wir wollen ja gar kein Haifischbecken aufbauen bei uns dann mittelfristig. Wir wollen auch nicht, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin nur darauf aus ist, die Chargeable Hours zu optimieren, sondern wir haben festgestellt, dass eben insbesondere ein hohes Fixum erstmal wichtig ist, um auch den Druck, was Chargeable Hours angeht und so weiter, ein bisschen rauszunehmen, dass die Leute auch wirklich bereit sind, in sich und ihre Entwicklung zu investieren.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Northern-Tech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's!
Wir freuen uns über unsere 25. Folge des Shift Happens Podcast. Mit dieser Folge geht unsere erste Staffel zu Ende. Danke an 25 erstklassige Gesprächspartner und natürlich allen Hörerinnen und Hörern. Ein gehöriger Dank, die uns in den vergangenen 1,5 Jahren begleitet haben. Nach einer kleinen Pause melden wir uns im Herbst mit neuen Folgen. Darauf freue ich mich schon. Sascha, ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian.
Kommen wir direkt zu dir. Du bist neben Stationen bei EY und Porsche Consulting und deiner Promotion in UK mehrere Jahre bei Deloitte im Restructuring und Value Creation Team gewesen. Bis vor kurzem, denn seit April diesen Jahres hast du dich gemeinsam mit deinem langjährigen Weggefährten Wolf Werling mit Radial Consulting selbstständig gemacht. Und zu Radial und eurer Vision werden wir sicherlich noch genauer sprechen. Erklär du einmal, wer bist du und was machst du?
Sehr, sehr gerne. Zunächst einmal nochmal ganz herzlichen Dank. Es ist natürlich eine sehr große Ehre für uns als junges Unternehmen, an einem mittlerweile doch renommierten Podcast teilnehmen zu dürfen. Entsprechend freue ich mich sehr, sehr auf das heutige Gespräch. Wie gesagt, mein Name ist Sascha Hagenmüller. Ich bin verheiratet, habe noch keine Kinder, Jahrgang 1990, bin wohnhaft in München, genieße München sehr, auch die Natur und die Berge außenrum, mache viel Sport, gehe aber auch ganz gerne mal mit Freunden in den Biergarten beziehungsweise genieße die Schönheit der Stadt München. Und ansonsten die letzten Jahre natürlich im Bereich Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung berufstätig gewesen, wie du es schon gesagt hast. Habe 2012 mal bei Ernst & Young im Bereich Audit angefangen. Bin dann 2014 in den Bereich Financial Accounting Advisory Services übergewechselt und habe mich da um IFRS-Umstellungen gekümmert, die ja oftmals eben auch im Rahmen von M&A-Transaktionen vorkommen. Und habe dann 2016, sehr zu meiner Freude, weil dann nach einigen Jahren in der Wirtschaftsprüfung beziehungsweise prüfungsnahen Beratung eine gewisse Routine, böse Zungen behaupten, vielleicht auch Langeweile eingekehrt ist, bin ich dann 2016 bei Deloitte in die Restrukturierungsberatung eingestiegen. Das war für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger und auch glücklicher Schritt, weil ich da sehr viele unterschiedliche Perspektiven kennenlernen durfte. Also ich habe am Anfang beispielsweise S6-Gutachten geschrieben, habe Independent Business Reviews verfasst, insbesondere dann im Bankenumfeld, im stärkeren Krisenumfeld, durfte allerdings auch relativ früh schon M&A-Transaktionen begleiten, sowohl auf Buy- als auch auf Sell-Side. Also bin ich meinen damaligen Vorgesetzten auch heute noch sehr dankbar, dass da ein sehr, sehr breiter Blick entsprechend stattfinden durfte und bin dann allerdings über die Jahre vermehrt in die operative Restrukturierung beziehungsweise den Bereich Value Creation Services übergewechselt, wo dann eben auch Reorganisationsprojekte und eben auch das Thema PMO mehr und mehr kam und auch ein gewisser Branchenfokus auf die Automobilindustrie. Und 2021 bis 2022 haben der Wolf und ich noch die Prüfungen zum US-CPA abgelegt, also dem US-amerikanischen Wirtschaftsprüferexamen, weil wir eben jetzt auch mit Radial dann so ein bisschen Richtung Amerika schielen, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Aber auch da wollen wir unter Umständen mal Fuß fassen und ja, jetzt seit dem 1. April 22 eben mit Radial am Markt, mit ja durchaus intensiven, aber sehr, sehr spannenden und tollen Zeiten, die wir da erleben. Und ich glaube, das ist ja das Thema, wo wir jetzt auch noch mehr drauf eingehen werden.
Ja, absolut. Lass uns direkt drauf einsteigen, finde ich super interessant. Wir beide kennen uns schon seit einigen Jahren, sowohl zu deiner Deloitte als auch zu deiner Porsche Consulting Zeit haben wir regelmäßig Austausch gehabt und ich habe mit großem Interesse euer Announcement im Frühjahr gesehen, als ihr mit Radial an den Start gegangen seid. Wie kam es dazu?
Ja, da ist es mir jetzt vielleicht kurz wichtig, den Wolf ganz kurz vorzustellen, weil der ja immerhin 50% des Teils dieser Geschichte ist. Und wir kennen uns seit 2013 schon im Rahmen der Zusammenarbeit bei einem gemeinsamen Projekt bei Ernst & Young damals. Und bei uns hat sich sehr, sehr schnell eine sehr vertrauens- und aber auch respektvolle Freundschaft entwickelt. Wir haben uns damals beide schon immer sehr reingehangen im Beruf, sind dann teilweise immer noch spät abends, auch mal um 23 Uhr trotzdem noch ins Fitnessstudio, haben auch am Wochenende sind wir gerne mal weggegangen und so weiter. Also hatten immer extrem viel Spaß zusammen, aber konnten immer auch extrem hart arbeiten, sage ich jetzt mal. Der Wolf ist 2018 dann Wirtschaftsprüfer geworden, also hat sein Wirtschaftsprüferexamen in Deutschland erfolgreich abgelegt und ist dann als Wirtschaftsprüfer und Manager für 2 Jahre nach Chicago für Ernst & Young. Hat da unterschiedliche Tochtergesellschaften von deutschen Unternehmen oder auch Private Equity Häusern geprüft. Und als dann eben Corona in Chicago auch ankam und die Stadt eben im Lockdown war, war die Stadt natürlich weniger interessant. Und entsprechend ist er dann Ende 2020 zurück nach Deutschland gekommen und hat in dem Zuge eben auch in den Bereich M&A Transaction Services bei Deloitte als Senior Manager gewechselt. Und als er dann wieder bei Deloitte war und ich zu dem Zeitpunkt eben auch bei Deloitte war, aber in unterschiedlichen Abteilungen, haben wir uns trotzdem auf Basis unserer Fachkenntnisse immer als Subject Matter Experts auf unterschiedliche Projekte gestafft, also uns quasi gegenseitig immer die Expertise vom jeweils anderen geholt und haben da einfach wieder gemerkt, dass wir wie damals schon sehr effizient, erfolgreich und eben auch mit viel Spaß zusammenarbeiten können. Und ich bin dann, ohne da jetzt eine genaue Idee zu haben, im Februar 2021 auf den Wolf zugegangen und habe ihm eigentlich unkonkret gesagt, dass wir uns sehr dringend selbstständig machen sollten. Und nachdem der Gedanke dann auch beim Wolf eben ein paar Tage gereift ist, es hat zugegebenermaßen nicht lange gedauert, haben wir dann an einem Samstagmorgen im Februar 2021 einfach angefangen, an dem Konzept Radial zu arbeiten. Also uns war klar, wir fangen an, wir machen das. Wir wissen noch nicht genau, wie, wann, wo. Aber wir haben uns eben das Ziel gesetzt, dass wir es machen. Genau.
Cool. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Wolf eingehen. Ich habe ihn ein, zwei Mal kennengelernt. Ihr seid definitiv ja anders, ergänzt euch, glaube ich, ganz gut. Der hat, so wie ich es gesehen habe, neben seinem ursprünglichen Legal Background, das ist eben ja auch gerade gesagt, eigentlich eher klassischer WP-Tätigkeit ausgeübt, ist auch mit dem Orden WP ausgestattet. Wie ergänzt ihr beiden euch, auch jetzt bei Radial?
In der Gründungsphase schon hat sich gezeigt, dass wir, was den Drive angeht, den wir haben, die intrinsische Motivation und eben auch den Arbeitseinsatz, dass wir da einfach sehr ähnlich sind und immer gemeinsam an einem Strang ziehen. Ansonsten sind wir beide, glaube ich, sehr entscheidungsfreudig und können uns gleichzeitig auch immer voll aufeinander verlassen. Also wenn wir irgendwie Arbeitspakete abstimmen oder irgendwie sagen, das und das machen wir, da muss man nicht ständig nachfragen, wie weit bist du oder wo steht das Thema, sondern jeder weiß eigentlich, es wird sowieso wahrscheinlich früher fertig, als das jetzt geplant ist. Wir stimmen die Sachen trotzdem immer sehr fokussiert ab. Es ist immer alles transparent. Wir gehen sehr schnell ins Doing und wir haben auch nie so Diskussionen mit, wer hat jetzt am Ende recht oder solche Dinge, sondern wir diskutieren wirklich immer nur zu 100% an der Sache. Und da geht es dann nicht um irgendwie persönliche Befindlichkeiten oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man sich so gut kennt und über Jahre befreundet ist und da eben so eine Freundschaft pflegt. Und fachlich haben wir zudem beide eine starke Schnittmenge und Expertise im Bereich Finance und Accounting, wobei jetzt da beim Wolf natürlich mehr die Richtung M&A der Fokus ist und bei mir eher die Richtung Value Creation. Dadurch bilden wir aber, sagen wir mal, projekttechnisch die Themen und Inhalte sehr ähnlich ab, auch wenn vielleicht die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Also wir können beide die Themen, die wir anbieten, eigentlich gleichermaßen, wobei die Schwerpunkte ein bisschen unterschiedlich sind. Das mal zu den Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, wo es jetzt spannend wird, sind die Unterschiede oder wo wir uns aus meiner Sicht oder beziehungsweise aus unserer Sicht auch sehr, sehr gut ergänzen. Der Wolf hat eine unglaublich starke operative Expertise und eine sehr, sehr hohe IT-Affinität. Also entsprechend hat er federführend eigentlich alle internen Prozesse bei uns aufgesetzt, hat die Risiken total im Blick, die sich in so einem Geschäftsmodell ergeben können, hat monatelang nach einem passenden ERP-System gesucht, da kommen wir nachher auch noch kurz drauf zu sprechen, hat die Finanzbuchhaltungsprozesse möglichst automatisiert aufgesetzt, hat das eigene Controlling in Power BI aufgebaut, hat federführend auch unser ESG-Reporting und Tracking, da kommen wir nachher auch noch dazu, aufgesetzt und das durchdacht und hat dadurch, dass er halt eben Wirtschaftsprüfer ist, eine sehr, sehr skeptische Grundhaltung und einen sehr, sehr guten Blick für die Details und die Fallstricke, die sich halt eben auf so einem Weg ergeben können. Das hat jetzt, wie gesagt, heute zur Folge, dass wir eben ein ERP-System nutzen, das eigentlich alle Prozesse integriert abbildet und als zweites Tool eigentlich nur noch eine Microsoft Office 365-Umgebung verwenden und das halt unter Einsatz der neuesten Generation an Hard- und Software. Ja, und das Gegenstück ist dann logischerweise immer jemand, der eher so ein bisschen visionärer unterwegs ist, der viele Ideen hat. Viele Ideen, die man dann auch mal kritisch beleuchten muss und sagen muss, nee, das macht jetzt vielleicht noch keinen Sinn oder gar keinen Sinn. Ich habe eine starke Affinität für das Schreiben von Texten, für Design, auch das Thema Corporate Identity. Wie bauen wir unser Marketing auf? Wie können wir da die passenden Prozesse machen? Was sind die Inhalte auch für Social Media? Was geht den Vertrieb zum Beispiel an? Ich habe jahrelang auch, glaube ich, sehr gute Netzwerkpflege betrieben. Und auch was so zukünftige neue Geschäftsfelder angeht, denke ich einfach sehr groß, sehr offen und bin auch generell einfach eine optimistische Frohnatur, was diese Themen angeht. Und dadurch kommt, glaube ich, auch so dieser langfristige und etwas ja buntere Blick bei uns rein. Und ich konnte jetzt eben durch mein Netzwerk eben dazu beitragen, dass wir relativ früh schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns gewinnen konnten und uns eben als sehr junges Unternehmen trotzdem bei sehr führenden Private Equity Häusern beispielsweise mal vorstellen durften. Auch wir, der Kontakt jetzt bei uns zum Beispiel, ist ja auch darüber zustande gekommen, dass man die Netzwerke halt pflegt. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die mir sehr am Herz liegen.
Ja, das war auch mein Eindruck. Ich habe euch ja relativ früh nach der Gründung, das muss im April gewesen sein, in einem Teams-Screenshare vor der Nase gehabt. Wir haben uns unterhalten. Da war eindeutig zu sehen, dass Wolf den Tech-Stack und die Prozesse ziemlich gut im Griff hatte. Schon zum extrem frühen Stadium, wie ich fand. Ich habe ja auch ein Unternehmen aufgebaut in den letzten 6 Jahren. Und ich glaube, da haben wir das Pferd etwas andersrum aufgezäumt. Aber das ist sehr, sehr cool zu sehen. Lass uns direkt mal bei euch bei Radial beim Offering starten. Du hast es eben eigentlich auch schon so ein bisschen genannt, vielleicht auch an euren beiden Personen. Deal-Support und Value-Creation zeigt die Homepage. Und das ist im Grunde ja auch Wolf und Sascha an der Stelle. Erzähl mal, was macht ihr genau?
Genau, also das Thema Deal Support beinhaltet in ganz einfachen Worten erstmal grundsätzlich klassische Financial und Operational Due Diligence Themen beispielsweise im Rahmen einer Transaktion. Auch Themen wie Unternehmensbewertung oder auch die operative Begleitung von Deals sind Themen, die wir eben mit unserer Expertise abbilden können. Wir sind aber genauso sehr hands-on unterwegs, wenn es eben um Themen wie Exit-Support geht. Ja, das ist jetzt teilweise auch der derzeit bei uns am stärksten nachgefragte Bereich, wo es wirklich darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, insbesondere auf Ebene der Financials und der Datentransparenz eben verkaufsfertig zu werden. Ja, also kann ein perspektivischer Verkauf beispielsweise sein, dass der Private Equity Investor sagt, in 1-2 Jahren möchte ich verkaufen und ich möchte jetzt schon anfangen, unsere Datenstrukturen dahin zu bringen, unsere Financials so aufzubauen, beispielsweise im Rahmen von einem Databook oder ähnliches, dass das Due Diligence fertig wäre, dass das ein potenzieller Käufer sich angucken kann, dass wir das zugleich als Unternehmen selbstständig weiterführen können, ohne große Reibungsverluste, also einfach in der Richtung Unternehmen verkaufsfertig zu machen. Und was wir in dem Bereich eben derzeit aufbauen und relativ stark pushen, ist noch das Thema ESG Due Diligence. Da kommen wir ja später auch noch dazu. Aber das sind, glaube ich, so die Deal-Support-Themen im Wesentlichen, ja, wo wir Käufer- und Verkäuferseitig eben unterwegs sind. Und das Thema Value Creation, klar kommt der Begriff im Wesentlichen aus der Private-Equity-Industrie. Die Private-Equity-Branche ist auch zugleich unser, glaube ich, Fokuspunkt, wo wir uns positionieren werden oder schon tun oder auch werden weiterhin. Wir schätzen die Private-Equity-Branche sehr, weil sie eben sehr dynamisch, schnelllebig ist und sagen wir mal, sehr schnell imstande ist, Werte zu schaffen. Und da sehen wir uns eben auch als unterstützende Kraft dahinter. Wie machen wir Value Creation? Auch hier pushen wir dieses Thema Daten und Financials beziehungsweise finanzielle und operative Daten sehr schnell transparent zu machen, die in Relation zu stellen und dann eben ganz konkrete messbare Maßnahmen zu definieren. Beispiele sind da in der Praxis klassisch immer die Optimierung von dem Produktportfolio zum Beispiel, wo man sich dann anguckt, mit welchen Produkten werden denn Deckungsbeiträge erwirtschaftet, in welchen Regionen werden Umsätze und Deckungsbeiträge erwirtschaftet, welche Kanäle sind für das jeweilige Unternehmen wirklich lukrativ und was sind vielleicht auch Produkte, Kanäle, Themen, wie auch immer, die zukünftig gegebenenfalls nicht mehr notwendig sind oder nicht mehr so gepusht werden sollten. Ja, das ist natürlich auch wieder was in der DD extrem wichtig ist. Deswegen gibt es da wieder Überschneidungen. Also das ist so ein klassisches datengetriebenes Thema, was wir uns da angucken. Und wir fokussieren uns sehr stark auf diese Tools, also beispielsweise Power BI, jetzt in unserem Fall alles in dieser Microsoft-Umwelt. wo wir sagen, dass wir halt eben mit diesen Tools dann Workshops eben auch live machen kann mit den Kunden, weil man halt eben in der Lage ist, flexibel in die Daten reindrillen zu können. Ja, wenn ich PowerPoint-Folien auflege oder anhand einer Excel-Tapete diskutiere, dann höre ich immer an einem gewissen Punkt auf, beziehungsweise muss mich im Zweifel nochmal zurückziehen und kann dann nicht live quasi in das höchste Detaillevel einfach reindrillen und direkt Maßnahmen ableiten. Ja, das ist ein so ein Thema. Zusätzlich bauen wir gerade noch Kompetenz auf im Bereich Prozessautomatisierung. Gibt es ja auch mittlerweile Microsoft-Tools wie Power Automate zum Beispiel, wo man relativ einfach Prozesse auch automatisieren kann, repetitive Aufgaben automatisieren kann und die nicht mehr manuell machen muss. Lauter solche Themen, also alles, was datengetrieben, toolgetrieben ist, schauen wir uns sehr, sehr stark an. Allerdings ist mir da wichtig zu sagen, dass wir immer vom Business-Problem kommen und nicht, sage ich mal, ein Tool verkaufen und des Tools wegen. Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass die Tools ein Enabler sind und nicht, sagen wir mal, dann
nicht
die,
das Produkt als solches. Ne?
Genau, so ist es. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Thema PMO ist ein großes Thema, wo wir uns weiterhin stark positionieren, auch digitalisiert, natürlich dann auch beispielsweise durch die Unterstützung von Northern Tech haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen halt auch da das Thema digital, datengetrieben, transparent ganz, ganz hochstellen. Und was mir persönlich immer noch ganz wichtig ist im Bereich Value Creation, was in meiner Erfahrung in den ganzen Projekten, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, immer zu kurz kam, sind diese ganzen Themen Employee Coaching, Change Management etc. pp. Es legt zwar jeder immer irgendwie 3, 4 schlaue Folien in so ein Deck rein, wo dann drinsteht, wir machen Change Management und wir nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Aber man muss halt wirklich coachen und man muss wirklich in die, sage ich mal, Betroffenen reinhören, mit denen auch über persönliche Befindlichkeiten sprechen. Vielleicht ist es dann am Ende auch eine Rolle oder eine Tätigkeit, die für die einfach nicht interessant ist oder womit sie sich nicht identifizieren. Und das sind lauter so Themen, die meines Erachtens, wenn man über das Thema Value Creation spricht, wir reden jetzt ja nicht über ganz harte Restrukturierung kurz vor der Insolvenz, sondern wenn man wirklich über Value Creation Transformation spricht, müssen meines Erachtens die Leute mitgenommen werden. Und deswegen habe ich damals auch die Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dadurch halt jetzt in der Stande bin, die Tools und Methoden aus dieser Ausbildung wirklich auch im Bereich operative Implementierung dann mitzunehmen und die Leute wirklich, wirklich aufzugleisen und mitzunehmen.
Jetzt hast du schon einige Sachen angedeutet, die wahrscheinlich die Punkte sind, die euch auch differenzieren. Ihr habt euch nicht ohne Grund selbstständig gemacht. Was macht ihr anders? Datengetrieben, höre ich raus, Change Management hast du gerade genannt, auch einen gewissen Fokus auf PMO, also wirklich operative Resultate, nicht nur Konzepte. Erzähl du mir mal, was ist bei Radial anders?
Ich glaube, wir haben, was die Produkte angeht, machen wir einiges anders. Auch intern machen wir natürlich einiges anders. Ich glaube, da kommen wir aber später nochmal drauf, insbesondere extern, also was wir Kunden gegenüber anbieten, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, Daten, Daten, Daten. Also wir kommen nicht mit 100 Folien ums Eck, wo dann Konzepte draufstehen und Ideen, die man dann quasi dem Kunden übergibt und sagt, bitteschön, jetzt schau dir das mal an und guck mal, ob du das so hinbekommst, sondern wir sind wirklich hands-on. Ja, wir gehen in die Daten rein, wir crunchen die Daten, wir machen die Daten sauber, wir überführen die in Tools, wir arbeiten mit den Tools und wir sind dann gleichzeitig eben auch in der Lage, die Workshops, dadurch, dass wir jetzt halt eben auch die Berufserfahrung haben nach einigen Jahren, eben auch die Maßnahmen abzuleiten. Aber ich glaube wirklich, das Thema Daten, 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 Data Analytics, die neuesten Tools, die neueste Technologie, das steht bei uns ganz oben. Zweitens ist das Thema, dass wir im Team momentan, wir sind noch ein sehr kleines Team, muss man fairerweise sagen, also wir werden jetzt ab Oktober dann sehr stark wachsen, aber auch bei diesen Profilen leveragen wir im Team nicht stark, sondern wir haben immer Leute mit Berufserfahrung an Bord. Ja, und jetzt nicht mit einem ersten Praktikum, sondern schon Leute, die eben aus anderen Beratungshäusern auf jeden Fall, sage ich mal, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Und drittens, was uns auch immer ganz wichtig ist, ist, wir bauen unsere Produkte immer so auf, dass die vom Kunden dann auch weitergeführt werden können. Also wir würden nichts übergeben, was unsere Hoheit am Ende ist oder was alles auf unserem Mist gewachsen ist und danach kann keiner was damit anfangen, sondern wir bauen die Themen so auf, dass der Kunde damit auch weiterarbeiten kann. Und das ist auch wiederum bei PowerPoint-Folien in der Regel nicht so einfach, sondern wenn man halt dann entsprechend ein Tool mit einer Bedienbarkeit bekommt mit den entsprechenden Inhalten, dann ist man halt in der Lage, da auch als Kunde einfach damit weiterzumachen. Und wie gerade eben schon gesagt, dass halt immer dieser, trotz dieser harten Fakten und dieser harten Financials, die wir im Blick haben, immer dieser softe Change-Management-Kultur-Employee-Coaching-Aspekt mitläuft und die Leute wirklich aktiv mitgenommen werden und eben auch gefragt werden, ist die Rolle im PMO jetzt wirklich was, womit du dich identifizierst? Ist das fachlich was, worauf du aufbauen kannst? Gibt es vielleicht persönlich irgendwelche Befindlichkeiten, die da dagegen stehen oder ähnliches? Und ich glaube, so diese Kombination dieser harten Fakten für unternehmerische Entscheidungen, aber trotzdem diesen Fokus auf die Menschen zu legen, weil die werden trotz Tools und AI und schieß mich tot immer noch die wichtigste Komponente auch in den nächsten Jahren bleiben. Das macht uns, glaube ich, so ein bisschen aus, was die Produkte extern angeht.
Wir schauen, du sagst gerade extern, wir schauen gleich nochmal ein bisschen genauer auf euch intern, denn ihr denkt ja Beratung auf dem weißen Blatt Papier neu im Jahr 2022. Das hat Auswirkungen auf das Team, auf den Text, den wir eben schon mal hatten, auch auf Nachhaltigkeitsfragen zum Beispiel. Aber eine Frage, die muss sein, warum habt ihr das nicht direkt bei Deloitte gemacht?
Eine sehr gute Frage. Wir wollten mit Radial tatsächlich das Beratungsgeschäft revolutionieren. Wir haben nach den 10 Jahren, wo wir im Big Four-Umfeld, größtenteils im Big Four-Umfeld unterwegs waren, einfach beide gemerkt, dass wir aus den vorgegebenen Strukturen und auch den vordefinierten Wegen und Karrierepfaden einfach ausbrechen und was Eigenes aufbauen möchten. Ja, das sage ich jetzt mal so die intrinsische, idealistische Motivation hinter dem Ganzen. Wir wollten auch die Beratung, wie ich vorhin schon angerissen hatte, einfach mehr hands-on leben. Ja, wir wollten nicht Konzepte erstellen, sondern wirklich auch umsetzen, mit den Kunden deutlich enger arbeiten. Und große Motivation hinter diesem ganzen Thema war auch das Thema Arbeitskultur neu zu denken. Ja, also in Sachen Abwechslung, neue Leute, das Thema Vernetzung. Wir sind einfach felsenfest davon überzeugt, dass der Job eines Unternehmensberaters beziehungsweise einer Unternehmensberaterin ein Riesenprivileg ist, aber eben nur, wenn das Umfeld so geschaffen wird, dass es eben auch zu einem Privileg wird. Ja, man kennt das ja mit viel Druck, mit hierarchischen Strukturen, mit langen Arbeitszeiten, wenig Flexibilität, viel Reisen etc. pp. Das macht so einen Job gewissermaßen und das wird durch die neueren Generationen auch immer mehr, sage ich mal, offensichtlich einfach weniger schön. Deswegen tun sich, glaube ich, auch viele etablierte Beratungen auch immer schwerer, gute Leute zu finden beziehungsweise die auf Dauer zu halten, weil das Privileg, das dieser Job eigentlich in sich trägt, dann vom Umfeld her in diesen Konstrukten nicht so aufgebaut ist, dass es den Leuten wirklich gefällt. Und wir sind eben davon überzeugt, der Job bringt alles mit, um auf gut Deutsch richtig cool zu sein. Aber das Umfeld muss halt neu gedacht und neu geschaffen werden. Das war noch eine Motivation. Und wir wollten zudem in Sachen ESG einfach eine Benchmark setzen in der Branche. Viele reden drüber. Es gibt viele Konzepte und viel Folien und Slides über Expertise hinter dem Thema. Aber das wirklich mal umzusetzen, wirklich ein ESG-Controlling aufzubauen, wirklich Maßnahmen für sich selber als Beratung abzuleiten, ja, mit welchen Lieferanten arbeite ich zusammen, welche Verkehrsmittel benutze ich, was emittiere ich eigentlich als Unternehmen an Emissionen und wie kann ich es weniger werden lassen und solche Themen, einen Teil zu spenden von dem, was verdient wird als Beratungsunternehmen und solche Themen, Gehaltstransparenz herzustellen durch die ganze Belegschaft und solche Themen, das war auch noch ein Motivator. Und last but not least war auch noch so ein kleiner Motivator, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen auch technisch wirklich mal alles auf den neuesten Stand bringen. Also cloudbasiertes Arbeiten, die besten Laptops, die es am Markt gibt, die auch entsprechend sehr, sehr viel Geld kosten für ein junges Unternehmen. Aber da haben wir einfach gesagt, das muss jetzt einfach sein und wir wollen jetzt einmal alles von Grund auf perfekt, gut, perfekt gibt es nie, fairerweise, aber wir wollen jetzt einfach so perfekt wie möglich, beziehungsweise unsere Definition von perfekt einmal auch von der technologischen und prozessualen Seite her für uns einfach aufbauen.
Klingt auch für mich sehr, 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 sehr konsequent. Du hast gerade schon das Thema ESG mehrmals erwähnt. Das ist an sich erstmal ein breites Thema. Auch unsere Mitarbeiter beschäftigen nicht alle, aber einige Aspekte davon sehr. Was macht ihr hier anders als neue Beratung?
Ich glaube, ESG, wie du sagst, ist ja ein riesengroßes fällt. Und ich glaube, es wäre jetzt auch vorangestellt, an die nachfolgenden Ausführungen vermessen zu sagen, dass jetzt irgendjemand Experte ist auf diesem Bereich. Wir sind es auch nicht. Wir wissen auch nicht alles in dem Bereich und wir sind selber jetzt gerade auch gewissermaßen noch in der Findungsphase. Allerdings ist wie bei allem im Geschäftsleben oder auch gerade im Unternehmertum die Aspiration wichtig. Ja, wo möchte man hin? Welches Ziel setzt man sich selber? Und da haben wir uns, glaube ich, von Anfang an ein sehr, sehr hohes Ziel gesetzt, wo wir eben auch sagen, auch im Bereich ESG wird zukünftig das Thema Data Analytics der zentrale Driver sein. Also erstmal, bevor ich über irgendwelche tiefgreifenden Maßnahmen rede oder Maßnahmen wirklich als Transformationstreiber bei mir implementiere, muss ich erstmal transparent machen, wo ich eigentlich gerade stehe und muss ja auf Basis dessen auch zukünftig messen können, wie sich die jeweiligen Maßnahmen dann auch auswirken. Ja, und das ist ja in einem PMU genauso, da muss ich auch irgendwo Ergebnis- und Liquiditätseffekte tracken und schauen, ob die von dem abweichen, was ich mir vorgenommen habe. Und entsprechend muss ich auch so an das Thema ESG rangehen. Wir sind gerade dabei, dass wir über unser ERP-System versuchen, unsere Emissionen zu tracken, also was wir tatsächlich an CO2 ausstoßen und zusätzlich eben auch die Themen Soziales und Governance entsprechend möglichst automatisiert abzubilden und möglichst transparent tracken und diese Daten dann auch momentan geplant zum Jahreswechsel auch auf unserer Homepage öffentlich machen. Also das ist dann nicht nur irgendwo schlau dahergeredet oder so, sondern das soll dann wirklich auch transparent gezeigt werden. Was wir jetzt bereits schon messen, ist zum Beispiel das Thema Stromverbrauch. Ja, also wie viel Strom verbrauchen wir eigentlich als Team? Was verbrauchen unsere Laptops? Wie ist das mit Homeoffice? Wie ist das dann mit einem externen Büro? Wie ist es, wenn wir beim Kunden sitzen? Da geht es ja dann schon sehr schnell ins Detail, wie man das dann misst. Welches CO2 verursacht unsere Hardware? Zum Beispiel die Nutzung von Laptops, von Servern. Nicht nur dann die Benutzung, sondern eben auch die Herstellung im Prozess. Da ist auch die Frage, wie weit gehe ich zurück? Ne? Also gehe ich an meinen direkten Lieferanten zurück oder gehe ich in der Wertschöpfungskette dann nochmal 5 zurück, wo vielleicht ursprünglich mal das erste Teil herkommt und schaue mir da die ESG-Faktoren an.
Da wird der Footprint größer, ne?
Kann man auch bis ins letzte Detail gehen. Geschäftsreisen, ganz wichtig. Ne? Welche Kilometer lege ich zurück? Mit welchem Fortbewegungsmittel? Also zum Beispiel fahre ich jetzt einen Dieselmietwagen oder fahre ich mit Ökostrom mit der Bahn? Und zum Beispiel auch das Thema Screening der Lieferanten und Einordnung dieser eben auf Basis von ESG-Scores. Ja, das versuchen wir jetzt gerade transparent zu machen. Das bauen wir jetzt gerade auf. Sind wir auch schon relativ weit. Da kommt jetzt auch schon, sage ich mal, datentechnisch der ein oder andere übersichtliche Chart raus. Allerdings muss das jetzt natürlich weiterhin noch verfeinert werden und mit Daten gefüttert werden. Und was wir jetzt zum Beispiel schon machen, dadurch, dass wir bei den Geschäftsreisen schon relativ weit sind, dass wir eben wirklich überlegen als Maßnahme dann, ist wirklich jede Reise jetzt notwendig? Man hört es ja noch oder kennt es ja noch aus den vorherigen Arbeitgebern teilweise, wir müssen immer 4 Tage vor Ort sein, anders geht es nicht und solche Themen. Ja. Sehen wir ein bisschen anders. Wir sagen einfach, es ist nicht jede Reise notwendig. Und wenn die Reise notwendig ist, weil braucht man jetzt nicht drum rumreden, ein persönlicher Kontakt und der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses geht nur, wenn man sich persönlich in die Augen sieht. Aber ist es dann vielleicht besser, Bahn zu fahren oder muss es wirklich der Mietwagen sein? Ja, beispielsweise haben wir auch einmal unseren Mietwagenanbieter schon in Frage gestellt, weil ein anderer Anbieter wiederum eine bessere Elektroflotte hat und solche Themen. Ja, also das sind dann wirklich Maßnahmen, die schon als junges Unternehmen da rauspurzeln, was das Thema E angeht. Was das Thema S angeht, haben wir eine Verpflichtung eingerichtet, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen Teil seines beziehungsweise ihres Gehalts spendet, genauso wie wir als Unternehmen einen Teil unseres Profits spenden. Und wir sind jetzt eben auch gerade dabei, das ist jetzt noch nicht spruchreif, deswegen möchte ich es jetzt noch nicht zu sehr ausführen, aber wir möchten uns jetzt dann auch sozial mit Trainings engagieren, wo quasi unsere Zeit investiert wird für Leute, die es wirklich brauchen können. Ja, wenn es dann soweit ist, kann man das auf unserer Social-Media-Plattform dann auch entsprechend sehen und werden dann zum Beispiel auch unsere Laptops an diese Menschen spenden, wenn die nach 2 bis 3 Jahren dann entsprechend hier ersetzt werden. Ja, das sind lauter solche Themen, die wir da angehen. Und bei G ist halt so das Thema nachhaltige Unternehmensführung, keine Hierarchien. Wir vergeben zum Beispiel auch Jobtitel ohne hierarchische Note, sage ich jetzt mal, und haben halt volle Gehaltstransparenz. Also wir haben jetzt auch wirklich überlegt, wie wir das hinbekommen, auch mit Datenschutz und so weiter. Sind wir jetzt gerade dabei, das noch auszutarieren. Aber bei uns ist wirklich jedes Gehalt namentlich transparent im Intranet einsehbar. Und es ist auch transparent im Intranet einsehbar, was wir als Gründer beispielsweise uns daraus ziehen oder was wir als Gründer entsprechend mit dem Unternehmen verdienen. Und entsprechend soll es auch da dann keine Unstimmigkeiten geben.
Ist ein mutiger Schritt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir im Frühjahr geführt haben. Da haben wir uns zur Frage Team-Incentivierung und Gehaltsmodelle im Beratungsbereich unterhalten. Und da seid ihr damals schon tief, auch, ich hätte mal gesagt, wissenschaftlich eingestiegen. Und du beschreibst gerade, ihr geht neue Wege, mutige Wege, wie ich finde. Erzähl mal, was sind noch Komponenten eures Themas Team-Entlohnung?
Auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Wir hatten fairerweise, als wir gegründet haben, immer gesagt, wir machen alles bonusbasiert fast. Also das Fixgehalt wird so niedrig wie möglich und alles so bonusbasiert und chargeable hours und dann jeder Vollgas und gib ihm auf gut Deutsch. Ich habe mich dann tatsächlich mit einem Profi auf dem Gebiet beziehungsweise mit einem Forscher auf dem Gebiet Compensation, Vergütungsstrukturen auseinandergesetzt und mit dem auch gesprochen. Und der hat damals gesagt, dass stark bonusbasierte Vergütungen eigentlich auch, das hat auch psychologische Gründe, also das kann man jetzt bis ins Detail gehen, aber dass stark bonusbasierte Vergütungen gar nicht das sind, was Leute eigentlich möchten. Also insbesondere auch nicht in der Unternehmensberatung. Und wir haben Radial auch immer so aufgebaut, auch wenn man jetzt das, was ich gerade zur Nachhaltigkeit nochmal Revue passieren lässt, wir wollen ja gar kein Haifischbecken aufbauen bei uns dann mittelfristig. Wir wollen auch nicht, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin nur darauf aus ist, die Chargeable Hours zu optimieren, sondern wir haben festgestellt, dass eben insbesondere ein hohes Fixum erstmal wichtig ist, um auch den Druck, was Chargeable Hours angeht und so weiter, ein bisschen rauszunehmen, dass die Leute auch wirklich bereit sind, in sich und ihre Entwicklung zu investieren. Ja, wenn ich nur anhand von Chargeable Hours incentiviert werde zum Beispiel, dann gehe ich auch auf keine zweiwöchige Schulung mehr im Jahr oder gucke mir vielleicht mal was anderes an oder überlege, ob ich vielleicht eine intrinsisch motivierte Weiterbildung mache oder ähnliches. Also da muss man, glaube ich, schon mal gewissermaßen differenzieren und man muss fairerweise auch sagen, dass viele Bonussysteme in anderen Firmen ja auch nur Pseudobonussysteme sind. Also da gibt es dann so oder so einen gewissen Teil vom Jahresgehalt, wenn man jetzt nicht total daneben greift. Und wir wollten jetzt auch nicht so ein Pseudo-Bonus-System irgendwo haben, wo sowieso am Ende nicht ernst genommen wird. Problem ist natürlich, gar kein Bonus-System zu haben, ist auch ein Problem, weil irgendwo muss ich ja trotzdem darüber hinaus noch ein Incentive schaffen. Aber dieser Incentive muss unseres Erachtens teamorientiert und nicht eigenorientiert sein. Und entsprechend ist es bei uns zum Beispiel so, wir haben jetzt zwei Komponenten eingeführt, die sich allerdings immer an dem Projektumsatz bemessen, wo die jeweilige Mitarbeiterin beziehungsweise der jeweilige Mitarbeiter mitarbeitet. Und es gibt zwei wichtige Dinge für uns. Als junges Unternehmen ist es zum einen mal das Thema Vertrieb, sprich neue Projekte. Und das andere ist das Thema Kundenzufriedenheit, was unter Umständen dann auch wieder neue Projekte bedeutet. Ja? Das heißt, wir incentivieren Leute daran, was am Ende in unserer vollautomatisierten Kundenzufriedenheitsumfrage an Bewertung rauskommt. Also wenn ein Kunde quasi auf das Gesamtprojekt 5 Sterne gibt, dann bekommt das Projektteam, das im Einsatz war, auch unabhängig von Stunden oder Rank oder sonst was, einfach einen Teil des Projektumsatzes als Bonus. Und das dann auch nicht am Jahresende, sondern direkt, sobald wir als Radial das Geld eben auch vereinnahmt haben. Und zum anderen bekommt jedes Teammitglied auch einen Teil des Projektumsatzes, wenn der Erstkontakt zu einem potenziellen Neukunden hergestellt würde, was dann zum Projekt wird schlussendlich. Ja, wenn jetzt der Kontakt durch 2 Personen zustande kommt, dann teilen die sich das halt entsprechend. Aber wir haben dadurch eben so eine Vertriebskomponente und eben auch eine Kundenzufriedenheitskomponente direkt vergütet. Und das ist auch sowas, wo ich gesagt habe, wenn ich das früher gehabt hätte bei meinen alten Arbeitgebern, wo ich wirklich direkt am Umsatz und an der Kundenzufriedenheit gemessen und vergütet werde und eben nicht an Chargeable Hours, dann hätte ich mir gut vorstellen können, dass das ein oder andere Projekt noch besser gelaufen wäre.
Wir kommen so ein bisschen zum Abschluss. Da passt eigentlich sehr gut die Frage zum Team. Wir haben gerade über Bezahlung, Incentivierung gesprochen und du hast kundenbezogen an der Stelle dann das Thema Change Management genannt. Auch ihr habt ja eine eigene Unternehmenskultur, die sicherlich eng auch dann durch Bezahlung, Incentivierung, aber eben auch durch die Menschen, die ihr einfach auswählt oder diejenigen, die sich bei euch bewerben, beeinflusst wird. Wer kommt zu euch? Wen sucht ihr?
Das ideale Profil, das wir suchen, fokussiert sich immer eher auf das Wollen anstatt auf das Können. Das ist vielleicht so eine Grundeinstellung, die wir haben. Also das Fachliche ist im Financial Advisory Umfeld keine Diskussion unseres Erachtens. Aber wenn da jetzt die letzten 5% noch fehlen, dann sind wir gern bereit, die zu investieren, um einer Person, die wirklich will und die wirklich Lust hat, Gas zu geben, die auch beizubringen. Also wir würden jetzt nicht auf Biegen und Brechen dann bei einer Case Study sagen, du hast die letzten 2 Punkte nicht richtig gelöst, jetzt kriegst du hier keinen Job. Ja, also das Wollen herauszuarbeiten, auch im Vorstellungsgespräch, ist für uns erstmal immer das Allerwichtigste. Und wir suchen aber zugleich Leute, die eben diese Motivation haben, die auch smart sind, aber bodenständig sind. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig. Also wir wollen auch Teil der Revolution am Beratungsmarkt soll meines Erachtens auch sein, nicht immer bei den Kunden so zu tun, als wüsste man alles besser oder hat für alles sofort die Lösung und holt dann 5 Folien aus dem Koffer und dann ist das Problem gelöst, sondern dass man bodenständig, aber smart und motiviert in der Lage ist, gemeinsam mit dem Kunden ein Projekt zu lösen. Das ist unseres Erachtens Beratung und nicht zu sagen, hey, wir sind die Schlausten und wir wissen alles, holt uns und dann wird alles gut. Also ich glaube, diese Bodenständigkeit wollen wir unbedingt reinbringen und diese Bodenständigkeit bringt dann in der Regel auch die Wertschätzung gegenseitig im Team mit. Und was wir natürlich auch noch extrem pushen, ist das Thema Diversity. Ja, viele, die jetzt den Podcast hören, würden sagen, aha, 2 weiße männliche Gründer, ja, tolle Diversity. Am Anfang ist das meines Erachtens nicht immer so einfach. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ein Gründerteam ist am Anfang mal ein Gründerteam. Die Frage ist dann, wie man das Thema Diversity eben pusht, lebt und auch im Unternehmen kommuniziert. Ja, das geht mit so Themen los, wie dass wir in jedem Dokument beispielsweise genderneutrale Sprache anwenden. Wir haben jetzt schon ab Oktober jemanden an Bord, der gebürtiger Amerikaner beispielsweise ist, ohne Deutschkenntnisse. Ist auch ein Projekt für ein junges Unternehmen, wo wir erstmal gucken müssen, wie das dann funktioniert. Also dem haben wir jetzt quasi einen Start in Deutschland ermöglicht. Wir haben einen Mitarbeiter, der beispielsweise zypriotische Wurzeln hat. Wir haben doppelte Staatsbürgerschaften dann bei einer Werkstudentin, die jetzt dann zu uns kommt. Wir haben glücklicherweise Frauen im Team, was extrem wichtig ist für den Projekterfolg unseres Erachtens, weil wir eben 100% von den Vorteilen von diversen Teams überzeugt sind. Und das wird mit Sicherheit ein Thema sein, was wir mit einer gewissen Vehemenz die nächsten Jahre pushen müssen. Und wo wir jetzt sagen müssen, jetzt müssen wir, wie gesagt, in gewissen Bereichen noch die Kirche im Dorf lassen und vielleicht auch noch hier und da opportunistisch handeln. Aber je mehr es die Möglichkeit gibt, werden wir das Thema Diversity ganz stark pushen. Und es geht eben bei der internen Kommunikation los und hört dann bei den jeweiligen Profilen auf. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir für uns suchen und ja zukünftig auch erwarten und uns da ja ganz extrem auf die Zusammenarbeit mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen dann im Team freuen.
Das glaube ich. Klasse, Sascha, das war wirklich ein super Summary von dem, was ihr bei Radial, man kann gerade sagen, radikal anders macht. Glaube ich, eine gute Inspiration für viele unserer Hörer, die in etwas traditionsreicheren Beratungsunternehmen sitzen. Inspiration vielleicht auch dort, Dinge zu verändern. Ganz vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, lieber Christian.
Mit dieser, der 25. Folge unseres Shift Happens Podcast, geht die erste Staffel nun zu Ende. Das war eine tolle Reise in einer bewegten Zeit. Danke an all unsere Hörerinnen und Hörer. Nach einer kleinen Pause gehen wir im Herbst mit Staffel 2 an den Start. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.
Beyond Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.